Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielleicht doch noch ein paar Eckdaten. Götz Pegging, 76, geboren. Geht mir immer noch leichter von den Lippen, als zu sagen, dass ich 46 Jahre alt bin. Wohne in Ottendorfer Grilla, wer kennt es nicht, von Staumeldern. Bin verheiratet seit 17 Jahren mit Ria und wir haben 3 Kinder, alle im pubertären Alter. Wer ähnliche Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Und ich bin seit 2 Jahren bei Campus für Christus, Leiter des Arbeitszweiges Fokus Berufung. Vorher habe ich verschiedenste Dinge gemacht. Ich habe mal Dachdecker gelernt, dann habe ich in einem Callcenter gearbeitet, habe alles verkauft, telefonisch, was man verschicken kann. Und dann später bin ich Schornsteinfeger geworden, habe das viele Jahre gemacht mit aller Leidenschaft, bis ich, und ich nutze das nie sehr oft, diesen Begriff, dass Gott mich gerufen hat, aber da habe ich das total gespürt, bis Gott gesagt hat, hey, ich denke, bei Campus kann ich dich ganz gut gebrauchen. Und seit 2 Jahren bin ich da und spüre, das ist meine Berufung, das fasziniert mich. Es fordert mich heraus jeden Tag mit den vielen Leuten, die du angesprochen hast. Aber es ist auch mein Ding. So, vielleicht ein paar Eckdaten noch zu mir. Ich habe gedacht, wenn ich heute bei euch hier bin, dann gehe ich mal auf Nummer sicher und bringe euch einen Text mit, den ihr alle kennt, nichts Spektakuläres, über den ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, die Geschichte des Zachäus. Ich lese es einfach vor, nach der neuen Genfer Übersetzung, und dann teile ich euch ein paar Gedanken dazu. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du gekommen bist, um uns zu suchen, um uns zu retten, die wir verloren sind. Danke, dass wir nicht verloren sind, weil wir dich haben. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist berührst, dass das, was wir gehört haben von deinem Wort, dass das in unseren Herzen guten Boden findet, dass es aufgeht, Wurzeln schlägt und Frucht bringt und dass es uns dient und unser Leben verändert, so wie du es haben willst. Amen. Ja, für wen war die Geschichte völlig neu? Mit der Frage ist man immer ziemlich safe in christlichen Kreisen, weil das ist ja die glatte Geschichte schlechthin. Die lieben wir total. Jeder Kindergottesdienstmitarbeiter greift am Ende immer auf die Geschichte zurück, weil die so glatt ist. Da ist der Zachäus. Das ist so herrlich, das ist das ideale Bild für den Menschen, der erkennt, was schiefläuft, der seine Sünde bekennt und der umkehrt. Da checkt endlich mal jemand, was alles schiefgelaufen ist. Und dann geht das sofort in die Wiedergutmachung und das kommt so allen zugute, auch dieser kollegiale Charakter, das lieben wir. Und dann noch diese geniale Aussage über das Heil, was Jesus trifft. Also, dass Jesus das sagt, Mensch, das ganze Haus wird von diesem Heil jetzt ergriffen. Der Sünder ist kein Sünder mehr. Und das ist total anschaulich und deshalb hat Zachäus ein ganz festen Platz in unseren christlichen Werten, in unserem christlichen Alltag, in unseren Gemeinden. Und jeder, der so diesen kirchlichen Gang von Kindesbeinen auf hat, der kennt diese Geschichte. Und ich liebe diese Geschichte genauso. Ich mag auch diese klassischen Ansätze, die ich gerade genannt habe. Und wenn ich an Zachäus denke, dann kommt mir immer dieser DDR-Film vom kleinen Muck in den Sinn. Das kennt der eine oder andere noch, dieser, der so da ganz schnell immer durch die Gegend wackelt. So stelle ich mir Zachäus vor, der einfach da versucht, in seiner Kleinheit irgendwie doch klarzukommen. So hat mich das geprägt. Und man liest diese Geschichte und weiß eigentlich schon, worauf es hinaus will. Ja, der erkennt seine Sünde und so weiter und dann kommt das Heil und so weiter. Und vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass ihr einen Text lest, den ihr schon 100-mal gelesen habt, ihr erwartet eigentlich nichts Neues und dann gibt es diesen Moment, wo eine Sache aus dem Text euch anspricht und ihr plötzlich feststellt, boah, das ist doch auch ganz wichtig. Das habe ich ja bisher noch gar nicht gelesen. Also gelesen schon, aber übersehen. Und so ging mir das letztens eben auch bei dieser Geschichte und daran möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen. Und das ist ein kleines Detail, eigentlich nur eine Randnotiz, aber das hat ganz viel mit Berufung zu tun. Und zwar geht es um den Weg Jesu. Der wird nur ganz kurz erwähnt und es geht fast unter, weil eben dieser Zachäus so im Mittelpunkt steht und weil das so genial und spektakulär ist. Und da heißt es zunächst, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Das ist ja ziemlich klar formuliert, da ist klar, Ortsangabe, Jericho, wissen wir auf der Landkarte, wo das ist. Und das ist natürlich auch eine Ortsangabe, logischerweise. Aber es ist total interessant, wenn man da mal ins Detail schaut. Da ist unser lieber Zachäus. Einer der bekanntesten Schlitzohren der Stadt, Zolleinnehmer, reicher Mann. Und der hat aus welchem Grund auch immer Interesse, Jesus zu sehen. Keine Ahnung, was ihn treibt, ob es die Neugier ist, ob es dieser Gedanke ist, Mensch, ich will da auch mal dabei sein, so viele folgen dem nach, ich will da auch mal hinschauen, Sensationslust. Oder vielleicht ist es sogar so, dass er diesen potenziellen Messias sehen will und von ihm die Veränderung auch erwartet, die dann berichtet wird. Wir wissen es nicht. Und das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wir erkennen nur, dass es nicht auf direkten Weg angeht. Also geht nicht direkt in die Menge, sondern er kommt da nicht ran. Zum einen ist er klein und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, er hat ja nicht nur Fans in der Stadt. Das wird ja später auch sehr deutlich. Also was soll er jetzt machen? Und er analysiert die Lage und er schmiedet einen Plan. Und da heißt es in Vers 4, der lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Ein kleiner Nebensatz und eigentlich so unheimlich wichtig, und weil deutlich wird, der Weg Jesu ist klar. Er ist vorherbestimmt, man kann wissen, wo er lang geht. Es ist irgendwie durchgeplant und man kann schon im Voraus erkennen, ja, dort wird er langkommen. Jesus geht da nicht willkürlich durch die Stadt und biegt hier mal an, weil es gut riecht oder da, weil irgendjemand besonders sein Haus geschmückt hat und lässt sich spontan auf irgendwelche Dinge ein, sondern es war klar, wo Jesus lang gehen wird. Und Zachäus kann sich das genau ausrechnen, wo der Meister langkommen wird. Er kann sich einen Plan machen und er kann sich an den Ort begeben, wo keiner ist wahrscheinlich, wo ihn auch keiner blöd anmacht, dass er auf den Baum klettert, sondern er kann sich vorbereiten. Und er hat dort die realistische Chance, dass seine Neugierde befriedigt wird. Und das hat mich ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es hat mich an die Tour de France erinnert. Die geht ja nächste Woche los. Ich weiß nicht, ob ihr Radfans seid, aber wenn ihr es nicht seid, wisst ihr ja, die Bilder, diese spektakulären Hubschrauberaufnahmen da, wo dann die ganzen Straßen, die sind schon mit Absperrungen und mit bunten Fähnchen und mit Torbögen und überall auf der Straße ist alles markiert. Ist alles abgesperrt. Und es ist aber trotzdem so, ich kann da jetzt nicht einfach dorthin fahren, wo jetzt die Fähnchen alle aufgefahren sind. Ich kann nicht spontan entscheiden, ich gehe jetzt zur Tour de France, das wissen echte Fans, sondern die ersten sind schon 14 Tage vorher dort, um einen guten Platz zu haben. Da ist noch nichts geschmückt, da ist noch nichts bemalt, sondern die wissen vorher, da wird die Tour sein. Da stelle ich mich jetzt mit meinem Camper hin. Manche finden das schön. Und dann weiß ich, irgendwann kommt jetzt hier in dieser Sekundenbruchteil dieses Fahrerfeld vorbei und ich kann den zujubeln und kann einen Blick auf diese erhaschen. Und genauso hat das Zachäus im Vorfeld gewusst, wo er sich hinbegeben muss, wo er warten muss, wenn er Jesus sehen will. Der Weg von Jesus ist vorgezeichnet. Und man kann wissen, wo er zu finden ist. Okay, nun ist das natürlich recht uninteressant. Wo ist denn Jesus damals in Jericho langgegangen? Das hat ja herzlich wenig mit uns heute zu tun. Kein Mensch interessiert das. Uns interessiert vielmehr, wo geht denn Jesus heute lang? Und das ist auch entscheidend. Und wenn wir die Evangelien betrachten, dann erkennen wir, dass Jesus da wirklich immer total selbstsicher unterwegs war. Er wusste genau, wo er langgehen möchte. Und er hat sich auch nicht selten in aller Deutlichkeit dagegen gewehrt, wenn irgendjemand eine andere Idee hatte. Wenn Menschen ihn vereinnahmen wollten oder spontan einen alternativen Weg führen wollten. Selbst seine Freunde, die das versucht haben, hat er zurechtgewiesen. Als zum Beispiel die Schwestern des Lazarus Jesus rufen, weil der so krank war, da hat Jesus sich überhaupt nicht in Panik versetzen lassen und seinen Plan geändert, sondern er hat noch 2 Tage gewartet, hat das gemacht, was anlag, und als der Zeitpunkt für ihn der richtige war, ist er aufgebrochen. Also Jesus ist ganz klar, er weiß, welchen Weg er gehen will. Er hat den konkreten Plan, er ist souveräner Herr und er lässt sich von diesem Plan nicht abbringen. Auch dann nicht, wenn wir der Meinung sind, es müsste doch alles ein bisschen anders laufen, ein bisschen schneller, ein bisschen mehr sichtbar und ganz anders, als wir es befürchten. Also wie ist das heute? Kann man die Strecke, die er plant zu gehen, die Jesus plant, noch vorhersehen? Und was hat das alles mit uns zu tun? Könnt ihr mal hier in Chemnitz schauen? Konkrete Frage, wo begegne ich Jesus? Die ist vielleicht jetzt nicht ganz so populär bei den Leuten der Stadt. Aber stellt euch vor, da ist irgendjemand wirklich neugierig. Der hat irgendwas von Jesus gehört. Und er fragt sich, was ist da dran? Ist mal völlig egal, welche Motivation dahinter steckt, ob er sagt, ich will mal wissen, was da los ist mit diesem Jesus. Ich möchte vor allen Dingen erstmal bestätigt haben, dass da überhaupt nichts dran ist. Ist aber nie ganz so wichtig, sondern die Frage ist, wo wäre es am wahrscheinlichsten, dass dieser Mensch, dieser neugierige Chemnitzer, sage ich mal so, dass der nach Jesus sucht? Wo würde er vermuten, dass er am ehesten den Weg Jesu kreuzt? Das ist unüblich, dass ihr reinruft, also sage ich es euch. Natürlich bei uns Christen, ist da logisch. Wir sind ja nach ihm benannt. So, also, geht an die Kirche, liegt ja ziemlich nahe, da ist das Kreuz, da ist so ein Bild von dem, vielleicht begegnet man ihm ja da wirklich. Und damit macht der neugierige Chemnitzer schon mal einiges ganz richtig. Zumindest wenn man den biblischen Plan Gottes betrachtet. Kann man klar davon ausgehen, Kernaufgabe von Gemeinde ist es, Gott sichtbar zu machen und Begegnung mit ihm zu schaffen. So, und Gott sichtbar machen geht natürlich am besten, wenn Gott hier in unserer Gemeinde ist. Und da ist es richtig hilfreich, wenn wir uns darauf besinnen, was Jesus darüber gesagt hat im Johannesevangelium, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist der Plan Jesu. Dort wird er sein und das hilft uns natürlich weiter. Klar vorgelegt, wo Jesus hingehen wird, wo man ihm begegnen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich für uns auch ein klar formulierter Auftrag. Gott lieben, uns nach seinem Wort richten. Und das ist Kerndaseinsberechtigung von Gemeinde. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott bei uns wohnen will, wenn wir da dranbleiben als Gemeinschaft, dass wir Gott lieben, dass wir ihn ehren, dass wir uns danach ausstrecken nach seinem Wort, dass wir versuchen herauszufinden, was ist da dran, was hat das Wort mir zu sagen, wenn wir das in den Mittelpunkt rücken, um ihn besser kennenzulernen und Wegweisung zu erfahren. Aber Gemeinde ist eben nicht nur Selbstzweck, dass wir uns als Fromme so ein bisschen versammeln und eine gute Zeit miteinander haben, Gemeinschaft und uns mal wieder sehen, sondern es geht wirklich auch darum, dass unkundige Menschen bei ihrer Suche nach dem lebendigen Gott bei uns fündig werden. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn das nicht unser Ziel ist, dann lebt Gemeinde am Ziel vorbei. Deshalb sollten wir uns immer fragen, sind wir mit unserer Kirche, sind wir mit unseren Angeboten, mit unserer Intention, mit allem, was wir tun, Wegbereiter für Jesus? Und es geht über Gemeinde hinaus. Es geht auch darum, Gottes Reich in dieser Welt sichtbar zu machen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der neugierige Chemnitzer meist gar nicht den Weg in unsere Gemeinde findet. Und auch das hat Jesus schon den Blick gehabt. Er hat sich nicht vorgenommen, ich niste mich jetzt in der Gemeinde oder in der Kirche ein und dann bleibe ich und warte, bis alle kommen, sondern ganz im Gegenteil, er bleibt bewusst in Bewegung. Und diese Beweglichkeit wünscht er sich auch von uns. Der klare Auftrag ist uns allen bekannt, den er der allerersten Gemeinde, den restlichen 11 Jüngern gegeben hat, am letzten Tag hier auf der Erde. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Da ist richtig Bewegung drin. Und gleich im Anschluss kommt noch der Hinweis, beziehungsweise die Bestätigung, dass genau auch hier der Weg Jesu sein wird, indem er sagt, und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Und somit ist die Gemeinde der eine Punkt, aber es geht darüber hinaus. Jeder von uns ist damit hineingenommen. Und wenn Jesus in mir wohnt, dann liegt es auch ziemlich nahe, dass er mit mir unterwegs sein wird. Wenn ich draußen in der Welt unterwegs bin und dass Menschen, die ihn suchen, bei mir fündig werden. Gott will Menschen durch Menschen begegnen. Und sein Plan für mich und sein Plan für dich ist, dass du ein Wegweiser bist, dass wir Wegweiser sind für Jesus, für den Weg Jesu. Und das soll uns nicht etwa unter Druck setzen und ein bisschen so obendrauf, sondern das ist unsere grundlegende Berufung, eine unserer grundlegenden Berufungen. Zum einen sind wir eben in die Beziehung zu dem lebendigen Gott berufen und zu seinem Sohn Jesus. Und wir sind aber auch berufen, aus dieser Beziehung heraus anderen die Möglichkeit zu eröffnen, in diese Beziehung hineinzukommen. Wie geschieht das nun ganz praktisch? Wie werde ich dieser Rolle gerecht, dass wirklich jemand auf Jesus aufmerksam wird, der vielleicht damit rechnet, ihm bei mir zu begegnen? Und wenn ich ein Licht in dieser Welt bin, so wie es auch die Zusage Jesu ist, dann schauen die Leute hin auf das Licht. Und dann wird durch mein Auftreten, durch meine Rede Jesus verkündigt und Dinge, die sich in mir verändern, weil Jesus in mir wohnt, die werden sichtbar für die Menschen. Das sind Zeichen für Menschen und das macht auf Jesus aufmerksam. Ich hatte es schon gesagt, es soll nicht unter Druck setzen und es wäre auch ziemlich überfordernd, wenn das jetzt alles an mir liegen würde, wenn ich jetzt mich ändern müsste, wenn ich jetzt den Kippschalter umschalten müsste, umlegen müsste, damit Jesus sichtbar wird. Also wie gelingt das? Da ist es gut, nochmal zum Ziel zu schauen. Was ist das Ziel? Ziel ist, dass Reich Gottes sichtbar wird. Davon hat Jesus ganz oft gesprochen. Und als er von den Pharisäern gefragt wird, wann kommt denn dieses Reich Gottes? Wann machst du denn los? Wann geht's denn los? Woran erkennen wir es? Da sagt Jesus im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also es ist unter uns, wir repräsentieren das. Und da ist es gut, nochmal auf die Eigenschaften des Reiches Gottes zu schauen. Auch das wird ganz klar beschrieben durch Paulus im Römerbrief. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es hat erstmal mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das entspannt. Wir müssen es nicht aus uns heraus machen, sondern Jesus hat zugesagt, er schickt uns den Geist Gottes, wird mit uns sein. Und dieser Geist Gottes ist das oder ist derjenige, der in uns die Veränderung bringt, der uns als Christen erfüllt. Und er bringt es mit, den Frieden und die Freude und Gerechtigkeit. Und ich darf mich danach ausstrecken. Das sind alles Merkmale des Reiches Gottes. Und die dürfen in mir wachsen, die sollen in mir wachsen. Und sie dürfen und sollen unser Tun und Handeln im Zwischenmenschlichen bestimmen. Okay, Friede, Freude, Geduld und Gerechtigkeit, das funktioniert alles wunderbar, wenn die anderen mitspielen. Das wissen wir ja. Ne? Wenn alle sich benehmen, ist das auch überhaupt kein Problem für uns. Aber dabei sollen wir ja nicht stehen bleiben, sondern die Dinge sollen in uns wachsen, dürfen uns vereinnahmen und dann merkt es mein Gegenüber. Bin ich wirklich freundlich? Und bleibe ich das, wenn mein Gegenüber es nicht verdient hat und mich mit seinem Verhalten herausfordert? Tagesaktuell hatte ich vorhin schon angeteasert, sage ich mal so, pubertierende Kinder. Also das fordert mich momentan wirklich sehr heraus. Die funktionieren nicht mehr. Die machen, was sie wollen. Die machen vor allen Dingen Dinge, die ich nicht will. Also das ist so mein Ding, wo ich immer wieder mich ermahne und täglich daran scheitere, freundlich zu bleiben. Trotz aller Liebe, die man natürlich hat, bin ich friedlich. Auch da natürlich, ich kann natürlich friedlich bleiben, wenn ich in meiner Familie bin und alles ist easy oder in meinem Kollegium und alle freuen sich, dass ich da bin. Aber bleibe ich auch friedlich, wenn die Kirschen vom Nachbarn in meinen Garten wachsen und mein Pflaster versauen? Oder wenn der Nachbar einen Streit anfängt am Gartenzaun? Bleibe ich da auch gerecht? Bleibe ich gerecht, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle bei meinen Kollegen? In meiner Beziehung oder dem, was noch davon übrig ist. Und da wird es herausfordernd. Da ist es ganz pragmatisch. Da sind wir herausgefordert, uns immer wieder auszustrecken nach dem Geist Gottes, dass er in uns diese Dinge wachsen lässt, damit das Reich Gottes sichtbar macht. Und dann wird es Situationen geben, wo Menschen, die Jesus suchen, oder die es vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie ihn suchen, ihm begegnen. Dann gibt es noch die Früchte des Geistes. Auch davon habt ihr sicher schon gehört aus dem Galaterbrief. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist immer ein guter Katalog, um die Geschwister in der Gemeinde so ein bisschen einzuschätzen. Aber gilt natürlich auch für mich. Auch danach sollen wir uns ausstrecken. Auch das darf in uns wachsen. Und das wird in uns wachsen, weil der Geist Gottes in uns lebt und weil Jesus das möchte, dass das in uns wächst und weil er dadurch einen Unterschied machen will und Menschen begegnen will. Und das gelingt nicht alles auf einmal, das ist total wichtig, das möchte ich immer wieder betonen. Es sind Früchte des Geistes. Ich denke, Paulus hat das ganz bewusst verwendet, um da ein bisschen Druck rauszunehmen. Wenn ich Christ werde, dann kann ich nicht den Kippschalter umlegen und all das funktioniert. Sondern dann wächst etwas. Niemand kommt im Frühling in seinen Garten und alles ist fertig. Sondern eins nach dem anderen geht auf. Und genauso ist das mit den Früchten des Geistes. Das darf wachsen. Ich kann mich danach ausstrecken. Ich kann es hegen und pflegen. Und dann gelingt es eben manchmal an der einen oder anderen Stelle, den Unterschied zu machen. Und so werden Menschen auf Jesus aufmerksam, weil sie spüren, hey, bei dir ist doch was anders. Und das ist auch Kern unserer Berufung. Der Weg, den wir gehen, den wir als Christen gehen, das ist der Weg, den Jesus gehen will. Das ist sein klarer Plan. Das ist der Weg, wo andere Jesus erleben werden. Wir haben da keinen Einfluss drauf, wie diese Begegnung dann ausgeht. Das ist nochmal auch wichtig. Bei Zachäus, da läuft das alles glatt, herrlich. Der begegnet dann Jesus und dann, Herr, Umkehr, Wiedergutmachung, wunderbar. Und das ist auch faszinierend, auch das Ganze weiterzudenken, weil Jesus schon mit ihm weitergeht, obwohl er aus Jericho rausgeht. Der Zachäus geht am nächsten Montag wieder an das Stadttor und die Veränderung ist spürbar. Ganz praktisch für den Geldbeutel der Leute, die Steuer zahlen müssen und in der Wesensart vom Zachäus. Und so wird Jesus sichtbar, obwohl er gar nicht mehr persönlich anwesend ist. Das sind schon die ersten Früchte und entscheidende Wegweiser auf Veränderung. Aber es kann natürlich auch ganz anders gehen. Kurz vor unserer Geschichte wird berichtet von dem reichen Jüngling, der eigentlich Jesus begegnen will. Und die Begegnung geht nicht so allglatt aus, sondern der reiche Jüngling kehrt traurig um, weil ihm die Anforderungen zu hoch sind. Verkaufe alles, was du hast, sagt er. Und Jesus ist traurig und der Jüngling ist traurig. Das hat nicht funktioniert. Also ob diese Begegnung mit Jesus, die dann stattfindet, wirklich Veränderungen bewirkt, das liegt nicht in unserer Verantwortung. Das können wir getrost Gott überlassen, da hat Gott jeden im Blick. Wichtig ist, dass Menschen durch uns überhaupt die Chance bekommen zur Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Weil Jesus diesen Weg gehen will, weil er klar durch uns anderen begegnen will. Und er hat dich bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Jesus will anderen durch dich begegnen. Und das will er heute tun. Ist ja noch ein halber Tag übrig nach dem Gottesdienst. Auch in der kommenden Woche. Irgendwo sitzt in Chemnitz so ein Neugieriger auf dem Baum und schaut nach Jesus. Und ich würde mich freuen, wenn er durch uns Jesus begegnet, weil jeder von uns Wegweiser ist. Amen. Dir sei Ehre, Jesus, du bist unser Herr und Heiland. Gebrauche uns, begegne Menschen durch uns. Mach dich bekannt in dieser Stadt und lass die Sehnsucht, die Menschen haben, nach Friede, nach Geduld und nach Freude durch uns in diese Welt kommen. Und lass uns Antworten geben auf die Fragen von Menschen. Wir geben uns dir hin, Jesus, du bist unser Herr. Amen.